NDR Kultur à la carte.
Dazu begrüßt sie Martina Kothe. Und aus München ist mir heute der Verleger, Sammler und Kunstfreund Lothar Schirmer zugeschaltet. Herr Schirmer, ich grüße Sie.
Grüß Gott, Frau Kothe.
Lothar Schirmer, Sie werden mittlerweile als Verleger-Legende betitelt. Ihr Verlag Schirmer und Mosel feiert dieser Tage 50-jähriges Bestehen. Ihre Kunstsammlung gibt's noch ein bisschen länger und Ihr Weg zur Kunst, die Freundschaft zu Künstlern wie zum Beispiel Joseph Beuys und Cy Twombly sowie Ihre verlegerische Freude, all das soll heute Thema sein in dieser Stunde. Und wenn Sie so zurückblicken auf diese vergangenen 50 Jahre als Verleger, würden Sie denn alles noch einmal genau so machen, wie Sie es getan haben?
Naja, das wäre ja sehr töricht. Ich habe es ja also autodidaktisch mir angeeignet und da waren natürlich viele Momente des Dilettantismus auch drin. Und die würde ich natürlich rückblickend gesehen versuchen zu vermeiden.
Machen ja? diese Momente, in denen man improvisieren muss und dann doch noch eine Lösung findet, so ein verlegerisches Geschäft oder überhaupt einen Beruf nicht erst interessant?
Naja, also für Aufregung ist jedenfalls immer gesorgt.
Ich habe gelesen, dass Sie mal gesagt haben, Ihre Familie habe Sie gewarnt vor diesem Weg, den Sie dann drohten einzuschlagen. Sie haben zwei Brüder, die andere Wege eingeschlagen haben. Der eine Jochen Schirmer ist Physiker, der andere Friedrich Schirmer hat als Theaterintendant unter anderem lange in Hamburg gewirkt und ist ja tatsächlich dann auch der Kunst, der darstellenden Kunst gefolgt. Wann hat sich denn Ihre Familie mit Ihrem Weg des Verlegers und Sammlers und Kunstfreundes angefreundet?
Naja, also meine Eltern hatten, wie gesagt, diese drei Söhne. Und da gab es die drei Schreckensfragen des Bürgertums, würde ich mal sagen, was die Söhne betraf. Die erste Frage war, wird der Junge schwul? Zweite Schreckensfrage war, wird der Junge Kommunist? Dritte Schreckensfrage war, kann der Junge mit Geld umgehen? Und ich merkte bald, dass alles verziehen wurde, wenn man diese letzte Frage, die mit dem Geld umgehen zu können, positiv beantwortet war, dass die also dann eine Absolution gab von allen anderen Problemen. Das war die einzige ernste Frage. Als ich das gemerkt hatte, habe ich dann gedacht, naja, dann lass mich doch Ihnen mal vorspielen, ich könnte mit Geld umgehen. Und dann haben sie gar nicht gemerkt, was da in ihrem Haus da so vor sich ging. Aber sie haben natürlich die Ergebnisse, als die ersten Bücher kamen und man sie verschenken konnte und sie auch gute Rezensionen hatten, haben sie das schon sehr genossen, sagen wir mal so. Und die Brüder, die waren sowieso immer also in gewisser Weise auf meiner Seite. Wir waren also so irgendwie so ein Familienteam und wir wussten, dass wir irgendwas anderes machen mussten als unsere Eltern, um also unser Lebensglück zu finden. Und das haben die, glaube ich, dann auch alle geschafft. Und ja, also ich bin nicht unzufrieden mit der Familie, aus der ich stamme, sagen wir mal so.
Sie sind, Lothar Schirmer, Jahrgang 1945, geboren im thüringischen Schmalkalden und dann mit Ihrer Familie in den Westen gegangen. Also es gab Stationen im Ruhrgebiet, im Rheinland, Bremen, in Bremen-Fegesack. Und damals bereits schon zu Schulzeiten hat sie die Faszination für Kunst ergriffen. Was haben Sie in den Kunstwerken gefunden? Was hat Sie fasziniert? Warum hatten Sie das Gefühl, das berührt etwas in mir, da möchte ich mehr wissen und mich damit beschäftigen?
Der wesentliche Einfluss war Köln. Also Köln war ja nun eine richtige Großstadt, eine zerstörte Großstadt 1953 und sie war bis in die Faserung aller Herzen katholisch. Während Schmalkalden war so eine protestantische Hochburg. Und die Kölner, das habe ich schon gemerkt, waren hinter dem Geld her wie der Teufel hinter der armen Seele. Aber sie waren auch sehr kunstsinnig. Das heißt, sie hatten eine eigene Währung. Und das war die Währung der bildenden Kunst, sagen wir mal so, die in den Kirchen hing und die gesammelt wurde und die also verehrt wurde. Also da habe ich so eine Bilderverehrung mitgekriegt, die ich aus dem protestantischen Bereich nicht so richtig kannte. Das hat mir aber gut gefallen, weil man da Bilder anschauen konnte und alleine war und sich damit beschäftigen konnte und das Sehen lernte, was man seit dem Lesen lernen nicht mehr gelehrt kriegt an irgendeiner Institution. Und ich habe da so eine gewisse Zuneigung. Wir reden jetzt über 1953, da sind wir dort angekommen. Und 1958 sind wir weitergezogen. Und dann war meine Mutter da als Schneiderin tätig und hatte so ein kleines Modeatelier und bekleidete die Kölner Damen mit handgeschneiderten. Und da musste ich immer so die Accessoires einkaufen gehen, was ich nicht sonderlich gerne gemacht habe. Das war schon à la longue, habe ich da Spaß an Farben und an Stoffen und an Schneiderkreide und an allen möglichen Accessoires bekommen, Knöpfen, die ich kaufen musste. Und es war Gütermanns Nähseide aus diesem Riesenkasten mit den 3000 Röllekens da farblich passend kaufen. Also es war also schöpferischer Einkauf, würde ich das mal nennen. Hat mich jedenfalls geprägt. Und in Recklinghausen, als wir dann weitergezogen sind, war es nicht so üppig. Die hatten das zwar auch mit dem Katholizismus, aber eher mit so einer Arbeitsmoral, die man im Rheinland nicht hatte. Es gab gewisse Anpassungsschwierigkeiten. Aber wie gesagt, ich habe dann auch die Kunst, die es in Recklinghausen gab, diese Ausstellung zu den Hoferspielen und so, immer sehr genossen. Wobei natürlich ein prägendes Moment auch war, dass die erzieherischen Autoritäten der Stadt diese Ausstellung alle verabscheuten. Also es war ein bisschen Protesthaltung. Und es war aber doch Kunst von Weltrang, die man da sah. Und als ich dann nach Bremen weiterzog, war das also nicht mehr im Angebot.
Lothar Schirmer, Sie haben eben ein schönes Stichwort genannt. Und zwar sprachen Sie von der Kunst des Sehens, sodass Sie die gelernt haben. Darüber würde ich gern gleich noch weiter mit Ihnen sprechen. Wir machen eine kurze Musikpause mit Musik von Gabriel Fauré.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Wir hörten das Orpheus Chamber Orchestra mit der Ouvertüre aus der Suite Maschi Bergamasque von Gabriel Fauré. Und heute zu Gast in dieser Sendung, zugeschaltet aus München, ist der Verleger und Kunstsammler Lothar Schirmer. Und wir sprechen über 50 Jahre Schirmer und Mosel, diesen wunderbaren Verlag, der besondere Bücher über 50 Jahre herausgebracht und verlegt hat. Wir haben eben schon ein bisschen angefangen, Lothar Schirmer, über Ihren Weg hin zu diesem künstlerischen Interesse oder dem Interesse an Kunst zu sprechen. Und Sie haben davon erzählt, dass Sie die Kunst des Sehens gelernt haben, auch durch Botengänge, die Sie für Ihre Mutter gemacht haben. Und ich fand das deshalb auch interessant, weil Sie ja später, dann in etwas später als zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufgehört haben zu erzählen, in direkten Kontakt auch mit den Künstlern getreten sind, die Sie interessiert haben. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Kunst des Sehens auch nochmal immens erweitert wird, wenn man mit den Kunstschaffenden selbst über Kunst spricht.
Vor allen Dingen, die Sache wird auf eine unglaubliche Art und Weise glaubwürdig. Denn je nach Mensch natürlich. Aber die Menschen, die ich getroffen habe, waren ja mit Bedacht ausgesucht. Und ich muss sagen, wenn man das Werk, sagen wir mal, von Joseph Beuys, die persönlich kennenlernte oder auch Cy Twombly, dann hatte man in einer Sekundenschnelle durchaus den Eindruck, dass man es mit sehr ernsthaften Menschen zu tun hatte, die sich sehr viel Gedanken gemacht hatten über das, was sie taten und durch kein Geld der Welt bewegt werden konnten, etwas zu tun, was sie nicht tun wollten. Also das war natürlich die Offenbarung, würde ich mal sagen, am Ende. Oder am Ende dieser Periode, dass man der Sache selber auf den Grund gehen konnte und sich nicht mehr mit Sekundärliteratur aufhalten konnte und sich dann auch selber aussuchen konnte, was man gesehen hat. Und was man da gesehen hat, war ja immer Sachen, die man ganz spontan verstanden hat oder auch überhaupt nicht verstanden hat. Und dieses Rätsel dieses Nichtverstehens hat sich eben auch aufgelöst. Insofern war ich, als ich durch diese Phase gegangen war, durchaus der Meinung, ich müsste mich weiter in der Welt bewegen. Und ich hatte auch dann gemerkt, dass man, um solche Gespräche sinnvoll zu führen, irgendeinen triftigen Grund würde brauchen müssen. Und dann habe ich natürlich gedacht, na gut, wenn jetzt ein Käufer kommt oder ein Kunsthändler, dann hören die sich das alles an und widmen dir ihre Zeit. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, keine berufliche Verbindung hast, dann ist es schon sehr viel schwieriger zu allen, zumal sie kein Interesse an dir vielleicht haben, im Sinne, dass sie dir was verkaufen wollen oder können. Und dann habe ich gedacht, na ja, wenn du also jetzt diese Bildungsarbeit weiterarbeiten machen willst, dann brauchst du einen Beruf, der dich da in die Umlaufbahn oder sagen wir in der Umlaufbahn hält. Mhm. Und dann landet man doch wieder bei der Betriebswirtschaft. Ich konnte weiterhin mit Kunst und zwar in großen Mengen umgeben, beruflich, also ernsthaft, nicht hobbymäßig, sondern wirklich existenziell. Mhm. Und die zweite Sache, der war ich mir ganz sicher, dass ich da einen Beruf gewählt hatte, der mir erlauben würde, als gebildeter Mensch zu sterben. Ich hatte mich ja nur für die Situation des Beobachters entschieden und nicht des selber Aktiven.
War das denn jemals eine Idee, selbst künstlerisch zu arbeiten?
Naja, ich habe schon irgendwann mal hier und da ein kleines Bildchen gemalt. Und das will ich nicht negieren. Aber als Kind oder als Heranwachsender hat man ja, wenn man das alles sieht, dann doch das Problem, dass man auch was zu sagen haben muss. Dass man alles sagen kann und aussprechen. Und das ist ja das eine. Aber wehe, du hast kein Thema. Hm. Also die Suche nach dem Thema gestaltet sich als schwierig. Und dann habe ich gedacht, es ist ja vielleicht besser, wenn es dich interessiert, deine Arbeitskraft in den Dienst anderer zu stellen, die vielleicht begabter sind, ist auch okay. Und dass man für Leute arbeiten und mit Leuten arbeiten konnte, von denen man annahm, dass sie begabter waren als man selbst, war auch ein Privileg und ein Einblick in eine Welt, die man sonst nicht hat. Also ich kann den Beruf eigentlich empfehlen.
Lothar Schirmer, Sie haben sich Musik gewünscht für diese Stunde und wir hören jetzt eine erste, und zwar die Arie Erbarme dich aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Was hat's denn mit diesem Wunsch auf sich?
Naja, das ist ein abgeleiteter Wunsch. Ich bin ja kein Musikfex in dem Sinne, dass ich davon was verstünde. Aber ab und zu höre ich mal etwas oder sehe mal etwas, was mich berührt. Und diese Musik war, glaube ich, in dem Tarkowski-Film Das Opfer, spielte diese Musik eine tragende Rolle. Und da habe ich sie zum ersten Mal zur Kenntnis genommen. Und dann ist mir das so wie ein Ohrwurm geblieben. Und ja, so ist diese Arie in mein Leben getreten, sozusagen.
Wir hörten Magdalena Kozina und die Gabrieli Players unter der Leitung von Paul McCreesh mit der Arie Erbarme dich aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, Bachwerkeverzeichnis 244. NDR-Kultur à la carte heute mit dem Verleger und Sammler und Kunstkenner und Kunstfreund Lothar Schirmer. Wir tasten uns langsam an diesen einen großen Namen ran, einen von mehreren Lothar Schirmer, der Sie sehr geprägt hat, glaube ich, in Ihrer Sicht auf Kunst, im Verstehen von Kunst. Der eine ist Cy Twombly mit Sicherheit und der zweite Joseph Beuys. Und Sie haben ihn, so viel ich weiß, das erste Mal erlebt oder sind mit seiner Kunst in Berührung gekommen. Das war 1964 auf der Documenta 3 in Kassel. Und Sie haben mal erzählt, dass Sie das Objekt, was Beuys dort ausstellte mit dem Titel Bienenköniginnen, sehr abstoßend fanden. Und ich habe tatsächlich im Archiv der ARD einen Ton gefunden aus einem Bericht, im Fernsehbericht über diese Documenta, und da wird Joseph Beuys Folgendes gefragt.
Herr Beuys, wie würden Sie einen Betrachter, der mit Ihren Arbeiten nichts anzufangen weiß, zu besserem Verständnis bringen wollen?
Ich würde Ihnen zunächst darauf hinweisen, dass hier zwei Geräte liegen, ein Löffel und eine Gabel, und würde ihn praktisch die Plastik essen lassen. Im Essen dieser Plastik würde er vielleicht etwas erleben, was in diesen Dingen enthalten ist, was für mich wichtig war. Etwas zum Beispiel über das Wärmeprinzip einer Substanz. Er bekäme eine Assoziation zum Begriff des Honigs zum Beispiel. Und da liegt wieder etwas vor, was hier auszudrücken ist in Bezug auf Wärme und Kälte. Das sind zwei Dinge, die mich unheimlich interessieren, die bisher nicht in die Plastik hineingenommen wurden, die aber meines Erachtens etwas viel Wesentlicheres aussagen über das Wesen der Plastik als zum Beispiel Raum und Zeit. Oder sagen wir so, wir wollen es nicht ausschließen, Raum und Zeit sind sehr wichtig, aber Wärme und Kälte sind ebenfalls zwei sehr wesentliche Elemente. Das ist ein Detail. Ein Teilaspekt der Sache.
Lothar Schirmer, wann hat sich das anders gestaltet, diese Anziehung mit Beuys? Also wann hatten Sie das Gefühl, okay, ich kann damit doch was anfangen? Es ist nicht nur abstoßend, es berührt auch was.
Also sagen wir mal so, diese Stelle haben Sie sehr gut ausgewählt. Das ist nämlich der erste Moment, an dem Beuys zum allerersten Mal an eine größere Öffentlichkeit trifft. Das war der Bericht von der Eröffnung der Documenta 3 1964. Und ich habe das mitbekommen zu Hause, abends um 9:30 oder 9:30 vor der Kultursendung, und war sehr ärgerlich, dass ich nicht in Kassel sein konnte zu dem Zeitpunkt, sondern das also nur in Anführungszeichen durchs Fernsehen sah. Aber es war natürlich eine Sternstunde des Fernsehens, weil ich das also wirklich wahrgenommen habe, mit welcher Gefasstheit und mit welcher fast arroganten Selbstsicherheit er da diese 30 Sekunden, die er hatte, nahm, um also seine Sache der Welt zu verkaufen. Und diesen letzten Schlenker, den er da macht, ja, es mag ja sein, dass Raum und Zeit Dimensionen der wesentlich, aber Wärme und Kälte, das sind auch wesentliche Dimensionen. Sowas hatte ich im Originalton überhaupt noch nicht gehört. Das war jedenfalls das erste Mal, dass ich den Namen überhaupt hörte. Und dann bin ich zur Ausstellung gefahren eines Tages und dann bin vor den Objekten gestanden und war völlig ratlos, weil ich mit denen überhaupt nichts anfangen konnte. Sie waren flach, und die einzige Assoziation, die ich hatte, war, dass eben die sehr unansehnlich waren und fast unappetitlich. Der Gedanke, das essen zu müssen, war eigentlich eher schwierig. Ich habe mich jedenfalls, habe den Namen gelesen, wusste, wie er sich jetzt schreibt, und dann habe ich mich schleunigst da wieder entfernt. Und dann sah ich allerdings im anderen Teil der Ausstellung, da hatten sie Handzeichnungen versammelt, und da hingen links neben Toulouse-Lautrec 3, 4 Handzeichnungen. Da stand derselbe Name drunter, und das hat mich unheimlich elektrisiert, weil solche Zeichnungen hatte ich überhaupt noch nicht gesehen. Und dass das der gleiche Künstler sein sollte, war, der auch diese schmuddeligen Objekte da gemacht hat, das war mir also sehr dubios. Und als ich dann ein paar Wochen später wieder zu Hause den Katalog durchguckte und mir überlegte, was hast du gesehen, was du nicht verstanden hast. Die Sachen, die man versteht, die fallen einem ja praktisch gar nicht mehr richtig auf. Da bleiben auch Eindrücke, aber was hast du nicht verstanden? Was war so neu oder so ungewohnt, dass du dich damit hast nicht anfreunden können oder dass du es gar nicht erst wahrnehmen können, richtig? Bin ich bei dem Namen Beuys hängen geblieben und dann habe ich halt eines Tages, als wieder ein paar Wochen später, mal einen Brief geschrieben, nachdem ich gehört hatte von Künstlerfreunden in Düsseldorf, dass es sich eigentlich um einen umgänglichen Künstler handelte, der in der Akademie lehrte und sich einer gewissen Begeisterung oder einer gewissen Zuneigung der Studenten ausgesetzt sah, weil er eben immer da war. Die anderen Professoren kamen halt immer nur so eingeflogen für eine Stunde, zwei Stunden, guckten sich was an und verschwanden dann wieder auf ihre Feriendomizile oder wo auch immer hin. Der ging jedenfalls offensichtlich wie ein Arbeiter morgens zur Arbeit und abends nach Hause und war die ganze Zeit da. Dann war er natürlich offensichtlich ein aufmüpfiger Typ, also ein Anarchist im Staatsdienst, würde ich mal sagen.
Das hat Ihnen sicher auch gefallen.
Das hat mir wunderbar gefallen, weil an Verfassungstreuen Studienräten hatte ich ja schon genug gehabt, ja. Das hat mir auch gefallen, ja. Naja, dann habe ich diesen Brief geschrieben und habe also erstmal sehr freundlich meine Situation erklärt und habe gesagt, dass ich seine Zeichnung gesehen hätte und ich gerne eine Zeichnung kaufen würde. Ich versuchte also, eine Brücke zu bauen und dann kam ein freundlicher Brief zurück. Drei Wochen später war eine Zeichnung drin, war per Einschreiben. Er sagte, er hat sich sehr gefreut, dank für das Interesse, sei aber alles zu teuer, würde mich wahrscheinlich zu sehr strapazieren, aber anbei eine Zeichnung für eine Sammlung als Geschenk und wenn bei Ihnen mal der Rubel rollt, war so wortwörtlich, können Sie gerne kommen, mich besuchen, was aussuchen und kaufen. Ja, da war natürlich die Brücke schon mal geschlagen.
Der Haken war ausgeworfen,
der Haken,
Herr Schirmer.
Ja, da war der. Da war der Fänger. Der Angelhaken war ausgeworfen. Und dann habe ich lange vor dieser Zeichnung gesessen, was das bedeutete. Und dann stand drunter, der Spaziergang 1951, Josef Beuys. Naja, das war offensichtlich eine gegenständige Zeichnung. Ich konnte nur die Gegenstände nicht entziffern. Und als ich dann besuchte, dann fragte er mich, wie haben sie denn die Zeichnung aufgehängt? Ich sagte, gab es da oben und unten? Habe ich gar nicht festgestellt. Und dann sagte, haben sie auch die Frau mit dem Kinderwagen gesehen? Ich sage, eine Frau mit dem Kinderwagen habe ich überhaupt nicht gesehen. Also ich bin jedenfalls nach Hause gekommen, habe geguckt, ich hatte sie richtig rum aufgehängt. Ich habe auch die Frau mit dem Kinderwagen plötzlich gesehen. Also es ist wohl so, dass die Sehkraft auch von dem Gesagten abhängt. Ja? Es ist also nicht unabhängig voneinander. Jedenfalls habe ich zwischen schriftlichen und mündlichen Abitur hatte ich sechs Wochen Zeit. Und dann habe ich um einen Termin in Düsseldorf gebeten, schriftlich. Und dann habe ich halt, man konnte damit von Bremen aus nach Düsseldorf drei Stunden mit dem Intercity fahren und abends wieder zurück. So habe ich das also als kleine Abenteuerreise angelegt. Und daraus ist dann was Längeres geworden.
Thank you.
Wir hörten Joan Sutherland und Eugette Durangeau mit der Barcarolle Belle Nuit aux Nuits d'Amour aus der Oper Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach. Richard Bonning stand am Pult des Orchestre de la Suisse Romande. Und das war ein Wunsch unseres heutigen Gastes in NDR Kultur à la carte des Verlegers und Kunstsammlers Lothar Schirmer. Herr Schirmer, warum dieser Wunsch?
Naja, also ich habe ja diese Kölner Zeit hinter mich gebracht und ich glaube, der Offenbach war also auch ein Kölner, der das also im 19. Jahrhundert in Paris zu einem gewissen Weltruhm gebracht hat. Und diese Barcarolle ist natürlich so ein, wie soll man sagen, ein Welthit. Also ist mir jedenfalls nicht aus dem Kopf gegangen und ich bin ja nun jemand mit so einem Klebebewusstsein. Wenn etwas anklebt, dann merke ich mir das. Hm?
Sie haben gerade schon erzählt, wie der Austausch mit Joseph Beuys vonstatten ging. Und das ist der eine Aspekt natürlich Ihres Tuns, Ihres Lebens, der Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern, das Sammeln von Kunst. Und der andere Aspekt ist das Verlegerische. Und Sie haben vorhin erzählt, dass es natürlich auch einen Grund für Sie brauchte, um diesen Kontakt sozusagen mit den Kunstschaffenden zu professionalisieren und einen Grund zu haben, da immer wieder aufzutauchen und eben auch noch mehr Fragen zu stellen. Auf der anderen Seite, wenn man dann so eintaucht in die Welt eines Künstlers, nehmen wir mal Beuys, habe ich mich gefragt, wie schafft man das dann, das zwischen zwei Buchdeckel, große zwar, aber dennoch zwei Buchdeckel zu bannen? Also wie ist da der Prozess auch gewesen?
Naja, das ist natürlich immer ein Abstraktionsprozess oder ein Generalisierungsprozess. Ja? Mhm. Man muss sich auf irgendetwas beschränken. Man muss mit dem Künstler sprechen, ob er diese Beschränkung für sinnvoll hält oder für irreleitend im Rahmen seiner anderen Kommunikationsstrategien, die ja jeder Mensch, der selbstständig etwas tut, auch hat. Ja? Und dann muss man halt immer reduzieren, so dass man es auf 80 Buchseiten und 20 Seiten Text als Werkstück von eigener Attraktivität abliefern zu können. Da gibt's verschiedene Methoden und Möglichkeiten, das zu übersetzen in Bücher. Aber ich habe natürlich auch wahrgenommen, dass Fotografen oder bildende Künstler auch da gewisse Schwierigkeiten haben, weil sie sich in der Regel zu wenig mit dem Büchermachen beschäftigen. Ja, die einzigen Fotografen, von denen ich wusste oder wahrnahm, dass sie also ganz feste Vorstellung von der Weiterverarbeitung ihres Bildarchives hatten, waren die Bechers. Bernd und Hilla Becher, die beiden, die die Industriebauten dokumentiert haben.
Sie haben sich in der Erzählung gerade schon an sie rangepirscht, sonst hätte ich die beiden gleich genannt.
Ja, also der Bernd und die Hilla, die waren also nicht nur, sagen wir mal, Goldsucher oder Diamantenschürfer, der Edelsteinschürfer, sondern sie waren auch Goldschmiede. Sie hatten eine ganz feste Vorstellung, wie das Buch als Objekt aussehen sollte. Hm. Und das war auch sehr interessant, weil sie hatten eine gewisse Unvermittelbarkeit gegenüber dem, was der Buchmarkt so für sinnvoll hält. Sie wollten also nicht ein außergewöhnliches Bild auf dem Umschlag haben. Sie wollten ein ganz gewöhnliches. Ja? Hm. Sie wollten nicht den schönsten Fördertum, sondern den allgemeinsten. Ja? Also waren völlig anti-unikathafte, also waren gegen das Einzigartige, sondern sie wollten die ganze Breite.
Und Sie haben ja auch in Serien gearbeitet.
Ja, Sie haben in Serien und Typologien und so Zeug. Also das war also eine ganz andere Arbeit. Wenn ich mit einem Modefotografen arbeite, dann ist es relativ schnell klar, dass wir uns auf das Beste vom Besten einigen und der berühmteste und schönste Aufnahme und das schönste Kleid da drauf kommt. Aber de facto ist das zu respektieren, weil es ja die künstlerische Setzung ist und das Gesamtwerk unterstützt. Und da haben die Bechers also, die wollten ganz normale Schrift. Die wollten eigentlich, dass ihr Buch aussieht wie eine Gebrauchsanleitung für ein VW oder sowas. Ja? Ganz nüchtern, ganz neutral. Ja, keine Werbung in der Sache selber, sondern die Sache selbst. Also so gibt es halt die unterschiedlichsten Ansätze. Und man muss das halt sehen, dass man das irgendwie ermittelt im Gespräch und dass man dann Vorschläge macht und aus denen dann gewählt wird. Und dann ist mit einer gewissen Quote von Trial und Error, kommt man schon ganz schön weit. Und wenn man das 50 Jahre macht, können Sie es auch im Schlaf. Ja?
Luther Schirmer, wir hören eine nächste Musik, die Sie sich gewünscht haben, und zwar von Erik Satie, Je ne peux dire, lent et douloureux, die Nummer 1. Was hat es mit dem Wunsch auf sich?
Ja, ist auch eigentlich ein moderner französischer Musiker, der von den Malern sehr verehrt wurde, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und der, glaube ich, aus einem bretonischen Fischerdorf aus Honfleur stammte. Und der so ganz einfache Musiken schrieb, die dann später in den französischen Filmen eine gewisse Popularität bekommen haben. Habe ich auch mal gehört. Gibt, glaube ich, einen Film, der heißt Der Dieb von Paris. Und da sind die immer im Hintergrund, wenn der Vorspann läuft und so. Also sehr eindrucksvolle, kleine, einfache Musik.
Je ne peux dire, lent et douloureux, die Nummer 1 von Erik Satie, gespielt von Jean-Yves Thibaudet in NDR Kultur à la carte. Und heute sind wir im Gespräch mit dem Verleger und Kunstsammler Lothar Schirmer. 50 Jahre Schirmer und Mosel Verlag wird dieser Tage gefeiert. Und im Mai erscheint ein Buch mit Gesprächen, die Sie, Lothar Schirmer, mit der Journalistin Magdalena Kröner geführt haben. Der schöne Titel: Die Bienenkönigin nährt am Ende alle. Und ich dachte bei dem Titel natürlich an Joseph Beuys wegen der Bienenkönigin. Und vielleicht im übertragenen Sinne, wenn wir über das Wirtschaftliche des Verlagswesens oder ihres Verlagswesens reden, daran, dass so jemand wie Beuys im Programm vielleicht doch über manche Täler hinweggeholfen hat, oder?
Ja, natürlich. Also zunächst mal hatte ich ja von der preußischen Kunst, auch von der tomlischen Kunst wenig verstanden. Und dann bin ich der Sache nachgegangen. Und es hat sich als etwas Fundamentales für die Kunst des 20. Jahrhunderts herausgeschält. Und viele andere Menschen sind mir danach gefolgt. Also das war für mich einfach ein Beleg dafür, dass ich mich auf meinen Geschmack andeutungsweise verlassen konnte. Hm. Wie weit dieser Zauber reichen würde, das wusste ich nicht. Und dass er 50 Jahre gereicht hat bisher, unbenommen, also mag auch erstaunlich sein, finde ich jedenfalls rückblickend. Und dass der Zauber noch nicht zu Ende ist, finde ich auch toll. Aber es ist natürlich klar, die Bienenkönigin als Objekt meines ursprünglichen Verkennens, ja, obwohl ich durch die ARD-Berichterstattung schon darauf vorbereitet war, war natürlich ein Alarmzeichen. Und als ich dann eines Tages mich durch den Reiz der Zeichnungen hindurch gefressen hatte, wie die Made durch den Speck, und dann habe ich dann den Beuys gefragt, ja, hör mal, ich würde doch jetzt gerne mal ein Objekt kaufen von Ihnen, Herr Professor. Und dann hatte er auf seinem Schrank sein sehr schönes Objekt. Es war ein Schaf, das auf einer runden Platte stand, wahrscheinlich eine Holzskulptur, die aber mit Mull eingewickelt war, die ganze Skulptur. Es war einfach eine Skulptur, die man nicht sah, sondern die so aussah, als sei sie im Neuschnee da liegen. Und da sagt er, nee, das könnte er mir noch nicht geben, das braucht er noch für was. Und machte dann den Schrank auf und sagte, aber nehmen Sie doch das da. Und zeigte auf einen dieser drei Bienenköniginnen, die ich da in Kassel gesehen hatte und von denen ich mich abgewandelt habe im Furor. Im Schrecken, ja, mit Schrecken abgewandelt. Und ja, ich hatte dann mittlerweile, war ich so weit, dass ich das wahrgenommen hatte, dass das was Besonderes war und dass das was Grundsätzliches Frühes war. Ich fühlte mich also wie zum Ritter geschlagen, dass er mir das anbot, nachdem ich etwas verkniffen war, nachdem er mir das andere, was meinen Geschmack näher gelegen hätte, nicht geben wollte. Naja, ich kam mit der Bienenkönigin dann nach Hause, ich hatte einen Pappkarton, flach unten, oben verschnürt, dass man anfassen konnte. Und meine Eltern, die das dann natürlich auch in Augenschein nahmen, brachen in helle Verzweiflung aus der Unansehnlichkeit des Objektes. Und dann habe ich wohl gesagt, also regt euch nicht auf, à la longue wird die Bienenkönigin für alles bezahlen. Ja? Das haben sie mir zunächst nicht geglaubt, aber nach 2 Jahren, nachdem die Bienenkönigin da im Haushalt, im Keller, in meinem rumgestanden hatte, waren sie von der königlichen Dimension der Sache auch überzeugt. Aber es ist natürlich so, die Bienenkönigin gehört mir noch und sie hat mich in gewisser Weise mental, ob das nun richtig ist oder falsch, ob die Rechnung eines Tages aufgeht oder nicht, ist ja völlig wurscht. Sie hat mich davon befreit, mir übermäßig Sorgen über meine Altersvorsorge machen zu müssen. Und das war, wenn ich sehe, wie die Leute an ihre Rente denken und an ihre Verrentung und die Frühverrentung, war das doch also eigentlich ein Akt der Befreiung, ja? Dass man sagen konnte, also, und es ist ja nun wurscht, ob es dieses Werk ist oder jenes, wovon man dann das Altersheim bezahlt oder nicht. Es ist jedenfalls eine Art von Vermögen da, was man also benutzen könnte.
Thank you.
Alexander Markow, Violine und Dimitri Kogan, Klavier, spielten Motive aus Peter und der Wolf von Sergei Prokofjew. Und mitgebracht hat uns diese Musik in NDR Kultur à la carte unser heutiger Gast, und zwar der Verleger und Kunstsammler Lothar Schirmer. Herr Schirmer, wir haben versucht, ein paar Aspekte aus diesem unglaublichen Fundus, den Sie haben, an Geschichten, an Erlebnissen mit Kunst, mit Künstlern und auch im verlegerischen Bereich in dieser Stunde zu streifen. Ihr habt es gerade erwähnt, es erscheint ein Buch mit Gesprächen, die Sie geführt haben mit der Journalistin Magdalena Kröner. Das erscheint dann im Mai. Der Titel »Die Bienenkönigin nährt am Ende alle«. Und da werden Sie von Magdalena Kröner gefragt, was denn Ihr bislang liebstes Buch sei, das Sie selbst gemacht hätten. Und da sagen Sie, ganz an den Anfang gehend, Heinrich Zilles Berlin, also an den Anfang Ihrer Verlegertätigkeit gehen und die Ende 2021 erschienenen gemalten Tiere. Und sagen Sie, Sie fanden, das sei ein kleiner Coup gewesen. Ein ganz besonderes Buch, in dem Menschen, Prominente, Selbstkünstler aus allen Bereichen sich ein Bild eines gemalten Tieres ausgesucht haben und dazu einen Text geschrieben haben. Ich kann mir vorstellen, das war auch verlegerisch eine ganz freudvolle Arbeit, oder?
Ja, das hat großen Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil man immer, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, dann wacht man morgens um 4 auf und es fällt einem irgendein Bild ein, was man noch nicht betreut hat oder was man noch nicht im Visier hat. Und das geht ja heute noch. Ich könnte Band 2 machen, ja?
Schön.
Mit den gemalten Tieren, wo immer man jetzt, es öffnet halt die Augen, ja? Also die Sehen lernen kommt eben auch mit der Arbeit, ja?
Das heißt, Lothar Schirmer, Ihnen gehen die Ideen nicht aus, das Interesse nicht aus und...
Nee, ich bin noch nicht satt.
Leider ist diese Stunde aber am Ende.
Und das habe ich befürchtet.
Lothar Schirmer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen ein wunderbares Jubiläum, Verlagsjubiläum und noch ganz viele interessante, spannende Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern und schöne Buchprojekte.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.
Und das war NDR Kultur à la carte heute mit dem Verleger und Kunstsammler und Kunstfreund Lothar Schirmer. Am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kothe.